Herzlich willkommen beim ersten KI-generierten Kunst-Podcast
Deep Dive Art. Wir sprechen über ein Werk, eine Künstlerin
oder einen Künstler.
Werke von überragender Bedeutung in der Kunstgeschichte.
Von der Renaissance und früher bis heute.
Immer kurz, immer fundiert, immer aber auch überraschend.
Wer uns hört, sieht anders auf die Werke.
Und in den Shownotes zu jeder Sendung gibt's weiterführende Links.
Zum noch schlauer werden.
Genau.
Aber jetzt geht's los.
Deep Dive Art.
Hallo Benjamin aus Karlsruhe, schön, dass du da bist. Du hast dir ja eine Auseinandersetzung mit einem ganz besonderen Kunstwerk gewünscht und wir haben uns da für dich mal richtig reingekniet.
Genau.
Heute geht es um eines der, ja, wohl rätselhaftesten und faszinierendsten Gemälde der Kunstgeschichte überhaupt. Das Mädchen mit dem Perlenohrring von Johannes Vermeer.
Mhm.
Wir stützen uns dabei auf eine fundierte kunsthistorische Analyse und unsere gemeinsame Mission heute ist, rauszufinden, was dieses Bild so unglaublich anziehend macht. Also warum zieht es uns auch nach fast 360 Jahren immer noch so in seinen Bann? Okay, lass uns das mal auseinandernehmen.
Absolut. Es ist ja wirklich ein Werk, das einen sofort packt und Fragen über Fragen aufwirft. Wer ist diese junge Frau?
Ja.
Was soll dieser intensive, fast ertappte Blick über die Schulter? Wendet sie sich uns zu oder gerade weg? Wir wollen heute versuchen, so ein paar dieser Rätsel zu beleuchten und die vielen Schichten von diesem Meisterwerk gemeinsam freizulegen. So Schicht für Schicht quasi.
Ja, so schon der erste Kontakt, der ist irgendwie magisch, oder? Man steht davor gut oder man schaut sich eine gute Reproduktion an und dieses junge Gesicht, halb im Licht, halb im Dunkel, es scheint einen ja direkt anzusprechen.
Stimmt.
Man hat fast das Gefühl, sie flüstert. Sieh mich an. Und dieser extrem dunkle, fast ja undefinierbare Hintergrund, der tut sein Übriges.
Total.
Der isoliert sie ja komplett, lenkt wirklich jeden Funken Aufmerksamkeit auf sie, auf ihren Blick, die leicht geöffneten Lippen und klar diesen spektakulär leuchtenden Ohrring. Man spürt sofort diese ganz eigenartige Mischung aus Intimität und unergründlichem Geheimnis.
Ja, stimmt. Die unmittelbare emotionale Wirkung ist enorm. Was hier besonders fasziniert, sind diese vielfältigen, manchmal ja auch widersprüchlichen Emotionen, die es auslösen kann. Also Staunen, klar, über die Malerei, vielleicht so ein Hauch von Melancholie in ihrem Ausdruck, aber vor allem dieses Gefühl des Unergründlichen, des Nichtfassbaren.
Ja.
Diese innere Spannung, die macht einen großen Teil der Magie aus. Und diese fundamentale Frage, die du angesprochen hast, die bleibt ja. Wer blickt hier eigentlich wen an?
Mhm.
Ist es ihr Blick, der uns einfängt, uns festhält? Oder ist es unser neugieriger Blick, der sie quasi in diesem flüchtigen Moment erwischt und fixiert? Das ist echt eine der zentralen Fragen, die das Bild über die Jahrhunderte so lebendig gehalten haben.
Lass uns doch mal genauer drauf schauen, wie Vermeer das eigentlich macht. Allein das Format, das ist ja schon interessant.
Ja.
Mit etwa 44,5 mal 39 Zentimetern ist es ja eher klein, fast intim. Man erwartet vielleicht so ein riesiges Historiengemälde, aber nein, diese konzentrierte Nahaufnahme.
Genau.
Keine prunkvolle Inszenierung, wie man sie vielleicht kennt aus der Zeit, Herrscherporträts oder so, sondern die pure Konzentration auf diese eine Figur. Und der fast schwarze Hintergrund, der isoliert sie radikal, lässt sie fast monumental wirken, obwohl das Format ja eher bescheiden ist.
Stimmt.
Und dann diese Drehung der Körper ist ja eher so im Profil angedeutet, aber der Kopf, der wendet sich uns so abrupt zu. Das erzeugt eine unglaubliche innere Dynamik. Es wirkt wie ein eingefrorener Moment, so als hätte man sie gerade erwischt beim Umdrehen.
Und dann natürlich das Licht. Also Vermeer war da ein absoluter Meister. Vielleicht einer der größten Lichtmaler überhaupt.
Oh ja.
Es ist ja kein hartes, dramatisches Licht wie bei Caravaggio, sondern so ein unglaublich weiches, diffuses Licht, das von links oben reinzufallen scheint.
Mhm.
Es modelliert ihr Gesicht mit ganz sanften, fast unmerklichen Übergängen von hell zu dunkel. Stirn, Wange, der Nasenrücken, die leuchten ja richtig auf, scheinen fast von innen zu strahlen.
Ja.
Und währenddessen versinken andere Partien, die Augenhöhlen, die rechte Gesichtshälfte, die Halsseite, im geheimnisvollen Dunkel. Die Farbpalette ist dabei erstaunlich reduziert. Er nimmt gar nicht so viele Pigmente, aber setzt sie halt brillant ein. dieses leuchtende Ultramarinblau und das strahlende Gelb des Turbans.
Ja, das sind ja fast seine Farben.
Genau, seine Signature-Farben, die findet man auch woanders, aber hier wirken sie besonders intensiv. Dann die zarten, fast porzellanartigen Hauttöne und als starker Akzent dieser weiße Kragen, der sich so scharf vom dunklen Hintergrund abhebt.
Was mich persönlich immer wieder fasziniert, ist, wie die einzelnen Lichtpunkte auf dem Bild so miteinander, ja, korrespondieren. Es ist, als würden sie sich gegenseitig antworten.
Ah, guter Punkt.
Die kleinen, feuchten Glanzlichter in den Augenwinkeln und auf der Pupille, dieser subtile Schimmer auf der Unterlippe, der sie so lebendig macht, und dann natürlich das dominante Leuchten der Perle selbst. Das ist fast wie eine visuelle Melodie, die das Auge so übers Gesicht führt und immer wieder zur Perle zurückkehrt.
Ja.
Und die Perle selbst, die ist ja kein platter, weißer Kreis. Man sieht genau, wie Vermeer durch Lichtreflexe oben und einen weichen Schatten unten ihre Rundung, ihre Form, ihre Präsenz im Raum schafft. Man spürt förmlich ihr Gewicht.
Absolut richtig beobachtet. Und was die Sache technisch noch spannender macht und uns auch einen Einblick in Vermeers Arbeitsprozess gibt, technische Untersuchungen, so in den letzten Jahrzehnten, haben ergeben, dass Vermeer ursprünglich wohl einen grünen Vorhang im Hintergrund geplant hatte oder sogar schon angelegt.
Ach was?
Ja, man hat Spuren davon unter der schwarzen Farbe gefunden. Dass er sich dann aber bewusst entschieden hat, diesen Vorhang zu übermalen und stattdessen diesen tiefen, fast abstrakten, dunklen Grund zu wählen, das ist schon eine künstlerische Entscheidung von enormer Tragweite.
Okay, krass.
Es deutet darauf hin, dass er ganz bewusst diese dramatische Isolierung wollte, diese extreme Fokussierung auf die Figur und ihren Blick. Er hat alles Nebensächliche eliminiert.
Ja.
Wenn wir das im Kontext seines Gesamtwerks sehen, es ist eine radikale Reduktion aufs absolut Wesentliche, die aber gerade dadurch eine unglaubliche Dichte und Reichhaltigkeit an Nuancen erzeugt. Der Turban wirkt exotisch, fast orientalisch, war ja ein beliebtes Motiv im 17. Jahrhundert.
Stimmt.
Dient aber hier formal vor allem als starkes Farb- und Formelement, das den Kopf rahmt und seine Zartheit betont. Der Rest des Körpers, Schulter, Oberkörper, ist ja nur schemenhaft angedeutet, fast unwichtig. Alles, wirklich alles, zielt auf diesen Blick, dieses Gesicht, diese Perle.
Das bringt uns ja direkt zur zentralen inhaltlichen Frage. Wer ist das überhaupt? Sehen wir hier das Porträt einer echten Person? Vielleicht seiner Tochter, einer Magd? Das wird ja in Roman und Film oft so spekuliert.
Das ist die Frage, die sich wohl jeder stellt. Die Kunstgeschichte ist sich da aber heute weitgehend einig. Wahrscheinlich sehen wir hier kein Porträt im eigentlichen Sinne. Also kein Abbild einer spezifischen, identifizierbaren Person, wo es darum geht, die individuellen Züge festzuhalten.
Ah, okay.
Es handelt sich vielmehr um eine sogenannte Tronie. Das ist ein niederländischer Begriff aus dem 17. Jahrhundert. Den kann man nicht so ganz leicht übersetzen.
Tronie,
Man könnte sagen, es ist ein Charakterkopf. Eine Figurendarstellung, die einen bestimmten Typus zeigt. Einen besonderen Gesichtsausdruck, eine interessante Kostümierung oder eben eine spezielle Lichtwirkung studiert. Es geht mehr um die malerische Darstellung an sich als um die Identität der Person.
Verstehe.
Selbst wenn Vermeer ein Modell benutzt, etwas sehr wahrscheinlich ist, vielleicht ja sogar aus seinem direkten Umfeld, ging es ihm hier wohl primär um den Typus. Junge Frau in exotischer Kleidung mit diesem speziellen Blick. Um die malerische Wirkung. Nicht darum, uns zu sagen, das ist Person X. Diese Ambivalenz ist Teil des Konzeptes.
Ah, das ist wirklich ein entscheidender Punkt. Das verschiebt ja die Perspektive total. Es geht also weniger um, wer ist das, als vielmehr um, was wird hier dargestellt? Was will uns der Maler zeigen?
Genau.
Und was ist dann mit der Symbolik? Die wird ja oft diskutiert. Gerade die Perle, die sticht ja so hervor. Sie ist riesig, fast unwirklich groß für eine echte Perle der Zeit und sie leuchtet so dominant. Könnte sie für Reinheit stehen, wie es oft heißt, oder für Reichtum? Oder ist sie vielleicht einfach nur ein genial gesetzter Blickfang, ein Fokuspunkt für Licht und Komposition?
Richtige, oft ambivalente Symbolik.
Mhm.
Sie konnten vor Reinheit stehen, Jungfräulichkeit, klar, besonders im religiösen Kontext. Sie konnten aber genauso gut Eitelkeit, Vanitas, weltlichen Reichtum und Luxus symbolisieren. Hier, in dieser prominenten Größe und an dieser Stelle, wirkt die Perle fast wie ein Statement. Aber wofür genau, das bleibt offen.
Stinkt.
Sie zieht den Blick magisch an, reflektiert das Licht wundervoll. Sie ist definitiv ein malerisches Bravourstück. Der Turban, der unterstreicht das Exotische, das Fremdartige, vielleicht auch als beliebtes Mittel, um dem Bild so einen Hauch von Geheimnis zu geben. Oder zeitlicher und räumlicher Ferne.
Ja.
Und dann natürlich ihr Blick. Dieser durchdringende, direkte, aber gleichzeitig scheue, fast verletzlich wirkende Ausdruck und die leicht geöffneten, feucht schimmernden Lippen. Das ist die Quelle endloser Interpretationen.
Absolut.
Ist das eine subtile erotische Andeutung, wie manche meinen? Ein Zeichen von Offenheit? Vielleicht sogar von Sprachlosigkeit? Oder fängt Vermeer einfach den Moment des Innehaltens ein, des Luftholens, bevor sie was sagt oder sich wieder abwendet? Die Leere des dunklen Hintergrunds verstärkt dieses Gefühl der Isolation, des Herausgelöstseins aus Ort und Zeit. Es ist ein eingefrorener Augenblick purer Präsenz.
Man liest ja auch immer wieder Spekulationen über noch tiefere allegorische Bedeutungen. Dass das Mädchen vielleicht eine Personifikation des Sehens selbst ist oder gar der Verführung. Aber das scheint in der seriösen Forschung eher, skeptisch gesehen zu werden, oder?
Ja, das ist richtig.
Wirkt fast so, als wolle man dem Bild unbedingt eine eindeutige Botschaft aufzwingen.
Genau, solche spezifischen, festgelegten allegorischen Deutungen sind meist schwer zu belegen. Die Mehrheit der Vermeer-Experten vertritt das heute eher nicht mehr. Das wirkt oft wie nachträgliche Projektionen. Was aber unbestreitbar ist und was die eigentliche Kraft ausmacht. Diese radikale Reduktion auf das Gesicht und diesen direkten, aber eben uneindeutigen Blick schafft eine ungewöhnlich intensive, unmittelbare Konfrontation zwischen Betrachter und Dargestellter.
Ja, das stimmt.
Es entsteht ein direktes Beziehungsgeflecht, eine stille Kommunikation. Der Blick ist eben nicht klar festgelegt, ist er einladend, abwehrend, fragend, melancholisch, neugierig. Er changiert, bleibt bewusst offen und genau das zieht uns so unwiderstehlich hinein und lässt uns nicht mehr los. Das Bild stellt uns eine Frage, ohne die Antwort zu geben.
Das Bild entstand ja um 1665, mitten im sogenannten goldenen Zeitalter der Niederlande. Das war eine Zeit enormer wirtschaftlicher Blüte, klar durch Handel, aber auch einer unglaublich hochentwickelten, spezialisierten Malkultur.
Absolut.
Vermeer selbst steht da ja einerseits mittendrin, andererseits auch irgendwie ein bisschen abseits. Er ist bekannt für seine unglaubliche Meisterschaft in der Lichtführung, seine stillen, fast meditativen Interieurszenen. Oft Frauen in häuslichen Räumen, die Briefe lesen, musizieren oder eben wie das Milchmädchen einer alltäglichen Tätigkeit nachgehen. Aber dieses Bild hier, das Mädchen mit dem Perlenohrring, das tanzt da doch irgendwie aus der Reihe, oder?
Ja, total.
Keine erkennbare Handlung, keine detaillierten Requisiten oder Möbel im Hintergrund, nur dieser Kopf. Dieser Blick aus dem Dunkel.
Ja, absolut. Wenn man es direkt mit anderen berühmten Werken Vermeers vergleicht, denk an das Milchmädchen mit all den Details in der Küche oder die Briefleserin am offenen Fenster mit Vorhang, Tisch, Stuhl, dann fällt diese extreme Reduktion beim Mädchen sofort ins Auge.
Mhm.
Selbst bei der thematisch verwandten Frau mit der Perlenkette, wo ja auch Schmuck eine Rolle spielt, gibt es deutlich mehr Beiwerk, mehr erzählerischen Kontext im Raum. Beim Mädchen mit dem Perlenohrring scheint Vermeer alles weggelassen zu haben, was irgendwie ablenken könnte. Es ist die Essenz seines Könnens in konzentriertester Form.
Ja.
Und in diesem Zusammenhang kommt ja immer wieder die Diskussion auf, ob Vermeer technische Hilfsmittel wie die Kamera Obscura benutzt hat. Das war so eine Art Lochkamera, ein Vorläufer vom Fotoapparat, mit der man ein Bild der Außenwelt auf eine Fläche projizieren konnte.
Die Kamera Obscura, das hört man ja oft im Zusammenhang mit Vermeer. Gibt's dafür denn Beweise? Oder was würde das erklären?
Also, eindeutige schriftliche Beweise oder Aufzeichnungen von Vermeer selbst, die gibt es nicht. Es bleibt eine plausible Hypothese, die auf Indizien in seinen Bildern basiert.
Ah ja.
Befürworter argumentieren halt, dass die Kamera Obscura bestimmte Effekte erklären könnte, die in Vermeers Malerei auffällig sind. Die präzise, fast fotografische Perspektive, die Art, wie er Lichtpunkte oft als kleine, unscharfe Kreise darstellt, die sogenannten Zerstreuungskreise und die manchmal ungewöhnlichen Schärfe-Unschärfe-Verläufe, die so an fotografische Effekte erinnern. Beim Mädchen könnte die Kamera Obscura geholfen haben, diese subtilen Lichtreflexe und die präzise Formgebung des Gesichts zu erfassen. Aber, und das ist wichtig, selbst wenn er sie benutzt hat, schmälert das seine künstlerische Leistung ja nicht. Die Kamera Obscura liefert nur ein Bild. Die Umsetzung in Malerei, die Farbwahl, die Komposition, die emotionale Tiefe, das ist und bleibt Vermeers Genie.
Okay, das ist ein wichtiger Punkt.
Es ist diese fast schon hyperrealistische Qualität in bestimmten Details, kombiniert mit dieser unglaublich malerischen Weichheit und atmosphärischen Dichte, die seine Werke so einzigartig und, ja, unverwechselbar macht.
Jetzt wird's aber wirklich spannend. Wenn wir all das zusammennehmen, die Technik, die Reduktion, die trockene Idee, den offenen Blick, was könnte Vermeer denn nun damit bezweckt haben? War es vielleicht wirklich eine Art Metagemälde, eine Studie über das Sehen selbst?
Interessante Idee.
Eine künstlerische Untersuchung der komplexen Beziehung zwischen Maler, Modell und uns, dem Betrachter, der Jahrhunderte später davor steht. Das Bild fordert uns ja heraus. Es lässt uns nicht in Ruhe. Es ist kein passives Anschauen erlaubt. Man wird sofort in diese Spannung zwischen Sehen und Gesehenwerden reingezogen.
Und genau darin liegt, denke ich, seine ungebrochene, universelle Relevanz. Die geht weit über die Kunstgeschichte hinaus und spricht uns heute vielleicht sogar noch stärker an.
Ja.
Es berührt fundamentale menschliche Themen. Identität, gerade weil Vermeer hier auf eine eindeutige, individuelle Festlegung verzichtet, wirkt das Bild paradoxerweise universeller. Er spricht vielleicht tiefere Schichten unseres Verständnisses vom Menschsein an, jenseits von Namen und Biografien. Es geht um den Blick als soziale Interaktion, um die subtile Machtdynamik im Beobachten und Beobachtetwerden, um Nähe und Distanz, Anziehung und Zurückhaltung. Themen, die in unserer heutigen Welt, die so stark von Bildern, Blicken, visueller Selbstdarstellung geprägt ist, aktueller sind denn je.
Absolut.
In unserer oft lauten, schnellen, bildüberfluteten Zeit wirkt diese stille, konzentrierte Begegnung mit dem Mädchen fast schon wie eine Meditation. Das Mysterium bleibt, die Fragen bleiben offen und genau das lädt uns immer wieder neu ein, unsere eigenen Gedanken, Gefühle, Erfahrungen in dieses Bild hineinzuprojizieren.
Das ist ein starker Gedanke. Gerade in Zeiten von Selfies, perfekt kuratierten Instagram-Profilen und ständiger digitaler Selbstpräsentation erinnert uns dieses alte Gemälde vielleicht daran, dass hinter jeder Oberfläche, hinter jedem noch so direkt oder inszeniert wirkenden Blick oft ein Rätsel liegt. Eine Tiefe, eine Verletzlichkeit oder eine Geschichte, die sich nicht auf den ersten Blick erschließt.
Genau.
Es ist eine stille Mahnung, genauer hinzusehen. Vielleicht auch bei den Menschen um uns herum, jenseits der polierten Oberfläche.
Und es gibt noch eine weitere, relativ neue Perspektive, die das Ganze noch faszinierender macht und zeigt, wie tief dieses Bild wirkt. Die Neuroästhetik.
Neuroästhetik? Was ist das?
Das ist ein Forschungsfeld, das untersucht, wie unser Gehirn auf Kunst und Schönheit reagiert. Es gibt neurowissenschaftliche Studien, die sich speziell mit der Wirkung des Mädchens mit dem Perlenohrring beschäftigt haben.
Ernsthaft?
Ja. Und diese deuten darauf hin, dass das Betrachten dieses Gemäldes bestimmte Hirnareale besonders stark aktiviert. Und zwar nicht nur die Areale für die visuelle Verarbeitung, sondern spezifisch Regionen, die mit Selbstwahrnehmung zu tun haben, mit dem Verarbeiten von Blicken anderer Menschen und mit dem mentalen Hineinversetzen in andere, also Perspektivwechsel.
Wow.
Der sogenannte Precuneus im Scheiterlappen des Gehirns, der für solche selbstbezogene Prozesse wichtig ist, scheint hier besonders stark angesprochen zu werden.
Das ist ja unglaublich. Das würde ja bedeuten, Vermeer hat, ob nun intuitiv oder bewusst durch Erfahrung, quasi direkt mit den Mechanismen unserer sozialen Wahrnehmung gemalt.
So könnte man es interpretieren, ja.
Er erzeugt mit relativ sparsamen malerischen Mitteln Farbe, Licht, Komposition, dieser Blick eine enorm komplexe und tiefgehende Resonanz direkt in unserem Gehirn, die weit über ein reines Schönfinden hinausgeht.
Genau das scheint der Fall zu sein. Er scheint ein unglaublich tiefes, vielleicht instinktives Verständnis dafür gehabt zu haben, wie ein menschlicher Blick wirkt, wie er uns emotional und kognitiv involviert, wie er Neugierde weckt und eine Verbindung herstellt.
Faszinierend.
Und wie lebendig der Mythos und die Faszination um dieses Bild bis heute sind, zeigt auch eine wunderbare Anekdote. Als das Gemälde vor einiger Zeit mal für eine große Ausstellung ausgeliehen war und sein Platz im Mauritshuis in Den Haag leer blieb,
ja,
da rief das Museum eine Aktion ins Leben. My Girl with a Pearl. Sie luden Künstlerinnen und Künstler, aber auch ganz normale Menschen dazu auf, ihre eigenen kreativen Interpretationen des Mädchens mit der Perle einzusenden. Und zwar gestaltet aus Alltagsmaterialien.
Oh, cool.
Da entstanden die unglaublichsten Versionen. Aus Legosteinen, Gemüseschnitzen, Kaffeebohnen, Stoffresten, Computerschrott. Das zeigt doch eindrücklich. Dieses Bild ist nicht nur ein hochverehrter, unantastbarer Schatz im Museum, sondern ein lebendiger Teil unserer visuellen Kultur, der Menschen bis heute inspiriert, herausfordert und zur eigenen Kreativität anregt.
Also Benjamin, was nehmen wir nun aus dieser gemeinsamen Betrachtung mit? Wir haben hier ein absolutes Meisterwerk vor uns. Das verbindet technische Brillanz auf höchstem Niveau, diese unerreichte Lichtführung, die reduzierte, aber geradezu perfekte Komposition mit einer tiefen emotionalen Wirkung und einem bleibenden, faszinierenden Rätsel.
Genau.
Es ist dieser unergründliche, vieldeutige Blick, diese schwebende Identität irgendwo zwischen Porträt und idealisiertem Typus und die vielen offenen Fragen nach Identität und Bedeutung, die das Mädchen mit dem Perlenohrring so zeitlos und ja magnetisch machen. Es ist eben so viel mehr als nur ein hübsches Gesicht an der Wand eines Museums.
Und vielleicht als abschließender Gedanke zum Mitnehmen für dich, Benjamin, etwas zum Weiterdenken, das über das reine Kunstverständnis hinausgeht. Stell dir einmal vor, dieses Bild, oder besser gesagt die Idee dahinter, diese intensive, rätselhafte Begegnung mit einem Blick, würde heute gemalt.
Mhm.
Oder fotografiert. Oder digital erschaffen.
Mhm.
Mit unseren heutigen Technologien, mit unserem heutigen Wissen und unseren Debatten über Identität, über Selbstdarstellung im digitalen Raum, über Privatsphäre, über die Macht von Blicken und ständige Beobachtung. Wie sähe dieses Mädchen heute aus? Welche Fragen würde es uns stellen? Was würde es über unsere Zeit erzählen, so wie Vermeers Bild auf seine Weise etwas über das 17. Jahrhundert und doch zugleich über etwas Zeitloses erzählt?
Ein spannender Gedanke. Wir hoffen, diese gemeinsame Erkundung hat dir Freude gemacht, Benjamin, dir vielleicht neue Facetten dieses wunderbaren Werks gezeigt oder einfach die Lust geweckt, es dir mal wieder anzusehen, sei es im Original in Den Haag, falls du die Gelegenheit hast, oder in einer guten Abbildung vielleicht jetzt mit etwas anderen Augen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei unserer nächsten Vertiefung.
Das war
Deep Dive Art.
Dein KI-Kunst-Podcast.
Ich danke dir.
Schön, wie wir wieder generiert wurden.
Stimmt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.